Einen guten Morgen auch meinerseits und einen schönen Tag, den wir freilich mit einem anspruchsvollen Text beginnen. Ich habe fast den Eindruck, dass die Vorbereitungsgruppen des Kirchentages sich dachte, wenn wir schon mal wieder in Stuttgart sind, dann nehmen wir die schwierigsten Bibeltexte, denn Bibel und Stuttgart ist miteinander verbunden in guter Tradition. In der Tat, es gibt Bibeltexte, die sind aus sich selbst heraus trostreich, ermunternd, die erklären sich von selber. Und es gibt andere, das sind richtig harte Nüsse und dazu gehört auch der unsere. Zunächst einmal haben wir es mit einem Gleichnis zu tun und die Gleichnisse sind sowohl faszinierend, wie auch wenn man sie falsch versteht oder falsch deutet, können sie dann auch zum Stolperstrick werden. Wir neigen aus unserer Tradition dazu, und so kenne ich das auch aus den Anfängen der Jugendarbeit, als wir das erste Mal autonome Bibelarbeiten machten, dass man bei Gleichnissen dann bei jedem Satz und bei jedem Symbol und bei jeder Metapher sagt, und was bedeutet das und was bedeutet dies? Was ist die Lampe? Was ist das Öl? Was ist die Tür? Und man versucht, jeden Einzelzug zu deuten. Und dann stolpert man schon, warum geben denn die klugen Jungfrauen, wie es die Bergpredigt doch gebietet, nicht teilend mit den anderen ab? Halbe, halbe wäre doch besser als gar nicht. Das aber kann man relativ leicht klären. Es ist so, dass die Gleichnisse meist auf einen Vergleichspunkt hinaus wollen. Und insofern darf man nicht jeden Einzelzug, wie im Römerbrief, wenn Paulus argumentiert, nehmen und sagen, was bedeutet dieses Halbsätzchen jetzt für sich genommen, sondern man muss immer fragen, was meint der Vergleich, was meint das Gleichnis, was die Parabel. Das kennen wir auch aus dem Alltag. Man kann ein Gleichnis so lange verbiegen und einen Vergleich, bis er hinkt. Also alles kann man zum Hinken bringen, wenn man nicht fragt, was will der Erzähler sagen. Es geht zunächst also um einen Vergleichspunkt, den man herausfinden muss. Nun ist es bei den Gleichnissen Jesu freilich so, dass er immer wieder Beispiele wählt, Personenkreise wählt, Anlässe wählt, die nicht willkürlich sind, sondern die den Hörer, der in der alttestamentlich-jüdischen Tradition steht, schon vorbereitet, in welche Richtung die Anwendung nun gehen könnte. Wenn ein Gleichnis erzählt wird von einem König, von einem Vater, von einem gütigen Gläubiger, der Schulden erlässt, da drückt die Bedeutungsebene schon ins Bild hinein und man erwartet schon, ach, der Vater könnte am Schluss in der Übertragung Gott sein, er ist der König und Vater. Und wenn gar davon geredet wird, dass es um eine Hochzeit geht, die ein König seinem Sohn ausrichtet, wie es Jesus nach Matthäus ja gerade einige Kapitel vorher getan hat, dann assoziiert man schon auf der Gleichnisebene, kaum ist es erzählt, hier geht es wohl um Gott und seinen Sohn, den er in einer heilvollen Situation uns vorstellt, denn es wurde bei Hochzeiten, das ist auch im Schwäbischen so gegessen, was man in der Antike noch nicht hatte, war die Tupperware, um dann die Essen wieder mit nach Hause zu nehmen als Gast, aber sonst ging es ganz schwäbisch zu, man hat das Essen genossen und insofern Hochzeit stand an sich schon für Freude, für Fülle und während wir jeden Tag genug zu essen haben, war es damals eben so, dass Fleisch in Fülle es dann eben bei solchen Festen gab. Also Gott als Vater, die Hochzeit als Heilszeit, das sind schon mal besetzte Symbole, sodass ich dann schon, wenn Jesus beginnt und sagt, das Himmelreich möchte ich euch vergleichen mit einer bestimmten Situation, nämlich mit 10 Jungfrauen, die eben bei einer Hochzeit ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Vers 1 ist also quasi die Überschrift über das Ganze, es beginnt noch nicht. Freilich, hier haben wir schon die nächste Verlegenheit. Unsere Hochzeitsbräuche sind heute andere. Und wenn wir nicht zufällig neulich die Dokumentation von afrikanischen Hochzeitsbräuchen gesehen haben, ist uns das Ereignis auch relativ fremd. Wieso ist der Bräutigam nicht bei seiner Braut? Wieso verspätet er sich? Was machen die Brautjungfern da draußen mit den Fackeln und Lampen? Ist es denn schon Nacht? Nun, selbst wir Wissenschaftler sind uns nicht ganz einig und es gibt zwei Modelle, die wir uns vorstellen können. Das eine Modell ist in der Tat, dass die Jungfrauen, also die Brautjungfern, die jungen Frauen, mit der Braut zusammen am Haus der Brauteltern warten und der Bräutigam holt also die Braut ab. Also nicht an der Kirchentür, sondern zu Hause bei den Brauteltern. Dann freilich ist es nicht recht erklärlich, warum er sich verspätet. Das lässt ja nichts Gutes ahnen. Und da würde man jetzt sagen, dann hinkt das Gleichnis, bevor es richtig losgeht. Es gibt eine naheliegendere Erwartung und diese Interpretation, der neige ich auch selber zu. Dass es nämlich die Tradition ist, dass die Braut mit der Brautgesellschaft, der Hochzeitsgesellschaft schon im Haus des Bräutigams ist. Und dort auch ist. Es wird versorgt, es wird gespielt, also in Vorfreude, so quasi wie wir das als Kinder an Weihnachten hatten, bevor es Bescherung gab. Gleich geht es los, aber der Nachmittag ist selber schon ein Fest der Freude, der Vorfreude. Was macht der Bräutigam währenddessen? Er ist im Haus der Braut und er verhandelt den Brautpreis, das Brautgeschenk. Jetzt sagt ihr, hätten die das nicht vorher machen können? Hätten die sich nicht schneller einigen können? Warum lassen die Hochzeitsgesellschaft so lange warten, Vorfreude hin oder her? Ja, das war genau das, was ich schmunzelnd neulich in Vorbereitung auf den Kirchentag bei dieser Dokumentation dann wieder schätzte. Wenn der Bräutigam um 18 Uhr abends zu den Brauteltern ginge und die sagten, du kannst gleich wieder umdrehen, die kriegst du geschenkt, dann ist das eine Beleidigung für die Tochter und für den Bräutigam. Dann denkt er sich, was habe ich denn da falsch gemacht, dass die froh sind, ihre Tochter loszuwerden. Und so geht es orientalisch los, dass der Bräutigam sagt, ich möchte um die Hand eurer Tochter anhalten, was die Eltern natürlich schon längst wissen. Und der Vater sagt, ausgeschlossen. Und dann macht er ein Angebot, willst du mich beleidigen? Und er erhöht das Angebot, willst du meine Tochter beleidigen? So kommen wir nie zusammen. Und das muss zelebriert werden, bis in der Tat sowohl die Brauteltern wie der Bräutigam wie die Braut wertgeschätzt sind durch das wechselseitige Feilschen der Anerkennung. Uns vielleicht fremd von unseren Hochzeitsgewohnheiten, auch keine Ermutigung, jetzt die Brautpreise wieder einzuführen. Wertschätzung kann man auch anders kommunizieren. Aber in der damaligen Kultur und wie wir wissen auch heute noch in bestimmten Kulturen ist das eben das wunderbare Spiel. So löst sich schon das Problem der Verspätung des Bräutigams als Kompliment auf, dass er sich nämlich deshalb auf der Bildebene verzögert im Gleichnis, weil es eben eine so wertvolle Braut war, dass man lange verhandeln musste. In diesem Falle käme also der Bräutigam wohl lange verzögert, aber plötzlich dann wird angekündigt, er kommt. Und sie rufen alle und dann kommt der Bräutigam, wird eingeholt und wenn es so ist, wie Joachim Jeremias es in seinem Gleichnisbuch dargestellt hat, werden die Lampen, die Fackeln gebraucht, um dann mit einem Tanz den Bräutigam der Braut zuzuführen. Und dieser Tanz ist ausführlich und in der Dunkelheit der Nacht eindrücklich dann. Also dieser Brauttanz, der Hochzeitstanz, der dann geführt wird. Und dann kommt der Bräutigam in das Haus seiner Eltern, wo seine Braut schon auf ihn wartet. Und der Hochzeitszug natürlich, der restliche, folgt dann dem Bräutigam. Das heißt, die Situation als solche war für die antiken Hörerinnen und Hörer noch kein Problem, sondern sie schmunzelten, die einen in seliger Erinnerung, die anderen in freudiger Erwartung. So war es bei meiner Hochzeit, so will ich es bei meiner Hochzeit auch haben. Und wehe, der Bräutigam kommt vor Mitternacht nach Hause, dann bin ich aber beleidigt. Also, soweit hatte alles seine Ordnung. Jetzt wird das Ganze aber ja nicht so offen erzählt, dass ich zunächst noch gar nicht weiß, wo geht es hin. Es gibt Parabeln, die erzählt Jesus und man weiß nicht so genau, wo will er hin, wo geht es hin. Hier aber steht gleich nach der Überschrift und wir teilen das mal in zwei Gruppen auf. 10 ist eine runde Zahl, also 5, die eine Gruppe, 5 die andere Gruppe. Und dann wird dreist gesagt, die einen waren klug und die anderen waren dumm. Peng. Das ist nun eine Kategorisierung, die von vornherein gar nicht zu Missverständnissen und falschen Identifikationen einladen will. Wenn wir heute bei einem raffinierten Film das anschauen und Spannung erzeugen wollen, dann können wir am Anfang noch nicht erkennen, weder beim Krimi noch beim Liebesfilm, wer ist am Schluss der Unschuldige und wer ist am Schluss der Schuldige. Ja, wir spielen sogar mit dieser Spannung. Und nur für diejenigen unter uns, die klare Verhältnisse haben wollen, da empfehlen wir dann einen Rosamunde Pilcher-Film. Dann erkennt man schon am Auftritt des einen Mannes und des anderen, wer am Schluss der Schurke ist. Nicht? Und das muss auch so sein, denn man will ja nicht sich in den Falschen verlieben und am Schluss betrogen werden. Klare Verhältnisse. So also ist in diesem Gleichnis von vornherein alles klar. Die Spannung besteht also nicht in der Verführung der Erzählung. Klug die einen, dumm die anderen. Und das müssen wir auch noch klären. Worin bestand sie denn auf der Ebene der Erzählung? Nun, von den einen wird gesagt, dass sie Lampen, Leuchten, Fackeln hatten, aber kein Öl. Und die anderen hatten Fackeln und Öl. In Darstellungen, in Bildern wird es normalerweise so gezeigt, wie wir noch heute die nachgebauten Lämpchen kennen. Es handelt sich um kleine Öllämpchen, die man hatte. Und dann ging eben das Öl aus, weil die das so lange brennen ließen, bis der Bräutigam kam. Mit Recht haben Kollegen von mir darauf hingewiesen, dass das nicht richtig denkbar ist. Erstens, der Begriff im Griechischen entspricht nicht dieser Zimmerleuchte, die man innen hat. Und dann müsst ihr euch den Fackeltanz der Brautjungfern auch wild genug vorstellen. Und dann würde das Öllämpchen schon bei der ersten Drehung nicht und der ersten Pirouette wäre ausgeblasen. Nein, es handelt sich im Wortsinne im Griechischen um Fackeln. Freilich Fackeln nicht wie unsere Pechfackeln heute, sondern Behältnisse, die man oben, man kann das so an Büchsen nachbauen, nicht, an einem Stab hat. Und dort wurden Lumpen reingetan und die wurden getränkt. Und wenn man nur den Lumpen hatte, dann hat das kurz gebrannt und dann stank es kurz und dann war Schluss und Feierabend. Und wenn man sie mit Öl tränkte, dann war es klar, bis zu 2 Stunden haben Kollegen von mir das schon ausprobiert mit ihren Studenten. Kann man also dann einen Brauttanz machen, das sollte dann gerade reichen, dass dann auch das Ganze richtig gefeiert ist. Also mir selber leuchtet es am meisten ein, ihr dürft aber auch gerne bei eurer Öllampe bleiben, dass es eine Fackel ist und sie hatten wohl die Fackeln und die Lumpen und das Behältnis oben auf dem Stab, aber sie hatten wohl kein Öl. Und ihr merkt, das sind die beiden Möglichkeiten, es zu deuten. Entweder sie hatten wohl Öl in ihren Lampen, aber nicht zusätzlich, das wird traditionell gerne so gesagt. Und weil der Bräutigam so lange nicht kam, war das Lämpchen dann ausgefuselt und dann hatten sie keine Reserven. Oder wir haben es uns so zu denken, wie es wohl naheliegender ist. Sie hatten Fackeln und getrennt davon das Öl und dann haben sie bereitet auf den Ruf hin das Öl reingeschüttet, angezündet und dann konnte das 1 bis 2 Stunden brennen und das reichte zur Einholung und zum Tanz. Klug waren die einen, denn sie hatten an das Notwendige gedacht. Dumm waren die anderen, denn sie hatten das Wesentliche vergessen. Sie hatten zwar das Gerät dabei, aber sie waren zu dumm, daran zu denken, dass sie auch Öl brauchen. Im anderen Bild, wenn ich die Öllämpchen denke, bestand die Dummheit darin, dass sie die Verzögerung nicht eingeplant haben und haben gleich angezündet, ohne zu warten und ohne zu schauen, ob der auch wirklich schon kommt. Wie immer, klug war besonnen, das, was notwendig ist, im Blick habend. Und dumm war nicht vorbereitet zu sein auf das Kommende, auf das man sich doch eigentlich freute, worauf man doch eigentlich wartete. Nun, die Verzögerung des Bräutigams ist in dem Bild selber plausibel, weil es eine wertvolle Braut war, da muss man lange verhandeln. Für die frühen Gemeinden und ersten Christen aber war dieses Verzögern des Bräutigams natürlich ihre Alltagserfahrung, denn die erste Gemeinde lebte in Naherwartung. Nach Ostern und Himmelfahrt dachten sie, er kommt ganz schnell wieder, unser Herr. Und da kann man gut warten. Auch Kinder können am 4. Advent sich auf Weihnachten freuen. Der 1. Advent ist noch weit weg. Und so haben die ersten Christen in Jahrzehnten allmählich ihren Mut verloren, ihre Energie verloren. Sie sind schläfrig geworden, sie sind müde geworden, sie lebten nicht mehr bestimmt durch Hoffnung, sondern durch Enttäuschung. Ist denn gar nichts Neues gekommen, haben wir uns umsonst gefreut. Die Verzögerung im Bild also passt nicht nur in das Gleichnis, sondern sie passt auch in die Situation der frühen Gemeinde hinein. Das, was uns wirklich überrascht, ist dann nicht das Ereignis. Der Bräutigam kommt, so ist es liturgisch vorgesehen, das wird laut gerufen. Alle springen auf und dann zünden die einen ihre Lampen an, indem sie Öl hineinschütten und sich das Feuer verteilen und sind bereit, ihn einzuholen, wie man einen König einholt, nicht Prinzessin und Prinz bei der Hochzeit. Das ist eine Assoziation, die es in vielen Kulturen gibt. Und dann, wenn es so ist, diesen Brauttanz eben zu machen in diesem Zusammenführen. Die anderen freilich haben kein Öl. Und nun wurde überraschenderweise ja festgestellt, als der Bräutigam so lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen alle ein. Einschlafen ist ja eigentlich nicht klug in biblischer Assoziation. Schlaf, verpennen, nicht aufmerksam sein, nicht wachsam sein, das wird ja in der Regel negativ konnotiert. Aber wenn wir im Gleichnis bleiben, ist das Schlafen der Klugen ein anderes als das Schlafen der Dummen. Das Schlafen der Klugen ist die Gelassenheit derer, die vorbereitet sind. Wenn alles stimmt, können wir gelassen sein. Und wenn der Bräutigam nicht gleich kommt, kein Grund, sich aufzuregen, ständig auf die Sanduhr zu gucken, andere gab es noch nicht damals, also kein Grund, immer auf die Uhr zu gucken, du kannst ihm gelassen entgegengehen, denn wenn der Ruf kommt, sind wir bereit, wir sind vorbereitet. Und das ist die besondere Schwierigkeit dieses Textes, dass ja beide schlafen, aber in dem Bild deutlich wird, das Schlafen der einen ist Ausdruck ihrer Gelassenheit. Das Schlafen der anderen ist das Verpassen der Gelegenheit, einen Fehler zu korrigieren. Denn hätten die anderen, die nicht klug sind, hätten sie um 7 Uhr abends festgestellt, oh, wir haben ja das Öl vergessen. Hätten sie bei den anderen gesehen, was hast du denn da? Na richtig, sie hätten noch die Chance gehabt und hätten einkaufen können und hätten sich Öl besorgen können, solange es noch Zeit war. Sodass das Ausbleiben des Bräutigams eine Ambivalenz bekommt. Nämlich einerseits die Enttäuschung derer, die sich schon so freuen und andererseits die Chance für die, die einen Fehler gemacht haben und es rechtzeitig einsehen. Das aber haben diese 5 nicht getan. Sie haben ihre Chance verschlafen. Einige meiner Kollegen monieren dann immer, das Bild ist in sich selbst nicht stimmig. Wo hätten die denn überhaupt abends noch Öl kaufen können? Das ist aber nicht tragend. Erstens, bei Hochzeiten war sowieso das ganze Dorf auf den Beinen. Und zweitens habe ich als Student in einem Haushaltswarengeschäft gelebt. Und da war es immer so, dass Samstagabend um 11 einer klingelte und sagte, haben Sie mal eine Flasche Gas für mich, uns geht der Ofen aus. Und was blieb dem Abend übrig, als auch nachts um 11 noch sein Gas zu verkaufen. Das heißt, das Bild ist in sich selbst ganz schlüssig. Freilich, uns schockt der Schluss. Die einen gehen mit hinein und können sich freuen, sie feiern, sie waren vorbereitet, für sie ist alles nur Evangelium vom Anfang bis zum Ende. Für die anderen aber kommt der Schock. Das ist jetzt nicht mehr Rosamunde Pilcher, nicht das, was ich am Sonntagabend erwarte, sondern hier ist der Schock. Und in der Tat, wir haben Traditionen, wo es so ist, dass in Jerusalem bei einem Gastmahl bis zum Einnehmen der Vorspeise man noch verzögert nachkommen kann. Und dann wird die Tür geschlossen, keine Eisentür, sondern ein Vorhang. Und er macht deutlich, wer jetzt nicht da ist, der hat sich selber ausgeschlossen. Das ist die Härte. Ich hoffe, ich habe ein bisschen dazu beigetragen, auf der Gleichnisebene das Geschehen nachvollziehbar und verständlich zu machen. Ich mache aber jetzt einen Schnitt, weil ich deutlich machen muss, dass auf der Anwendungsebene, da wo es jetzt darum geht, was will denn Jesus eigentlich damit sagen, wir eine harte Nuss haben. Als Kinder der Neuzeit und in unserer Gesellschaft und wie sollte es anders sein, auch in unserer Kirche? Sind wir es eigentlich nicht mehr gewohnt, Wahrheiten hart auszusprechen, wenn sie uns selbst betreffen? Dass wir nach außen austeilen, das ist klar. Wir definieren uns, und das können wir, ob wir zum linken oder zum rechten Hand der Flügel der Kirche gehören, nach außen austeilen, definieren durch Ausgrenzung anderer, das ist uns geläufig. Aber sich selbst zu kritisieren, sich selbst eine Wahrheit zu sagen, sich eine Wahrheit bewusst zu machen, das ist in der Tat heute nicht modern. Wir wollen uns nicht so festlegen. Und dass hier jetzt plötzlich aufgerufen wird zu einem richtigen Verhalten, im Unterschied zu einem falschen Verhalten, auch das mögen wir nicht so oft. Ich bin viel unterwegs und habe es mit sehr verschiedenen Menschen zu tun. Und bei denen, die sich selbst immer als Glaubens- und Kirchenfern einstufen, habe ich ein seltsames Argumentationsmuster bekommen. Verbindlichkeit, das ist das, was eher heute nicht gefragt ist. Und so begegnet mir es immer wieder in ähnlicher Form, dass jemand zu mir kommt und sagt, also Herr Eckstein, dass Sie es gleich wissen, an Gott glaube ich nicht, das ist Hokuspokus, das haben Menschen nur erfunden. Der Traum vom Himmel, den können Sie sich schenken, den gibt es gar nicht. Aber soll ich Ihnen was Drittes sagen? Ich bin stinksauer, dass ich nicht reinkommen soll nach eurer Theologie. Und dann sage ich, ja, wie denn jetzt? Es gibt keinen Gott und es gibt keinen Himmel, aber du bist stinksauer, dass du nicht reinkommst. Ja, was denn jetzt? Du kannst ja reinkommen und du kannst ja fragen, gibt es Gott vielleicht nicht doch? Das ist ein bisschen das Kennzeichnen des modernen Menschen, aber den müssen wir nicht karikieren. Es ist der Mensch von Anfang an. Und Sodom und Gomorra liegen nicht vor uns, sondern hinter uns. Und Adam und Eva kommen nicht, die waren schon. Es ist das Wesen von uns Menschen, dass wir nicht gerne konfrontiert werden, auf Notwendiges nicht gerne hingewiesen werden. Und so möchte ich drei Ebenen unterscheiden, in der diese Wahrheit des zu spät und des Erschreckens, da habe ich eine Möglichkeit verpasst, deutlich wird. Zunächst ist es ganz lebensweisheitlich, ganz vordergründig, bevor wir theologisch werden. Ich erinnere mich daran, dass ich schon als Kind, da ich nicht in meine Schule verliebt war, sondern all das andere nebenher viel attraktiver fand, immer wieder motiviert werden musste, warum ich mich eigentlich 13 Klassen, die es damals war, quälen soll, vorbehaltlich zu leben und dann erst anschließend dann einen Beruf zu bekommen, bei dem man auch Geld verdient. Und ich weiß noch, wie ich neidvoll nach Hause ging, als ich 14 war und Klassenkameraden sagten, ich schmeiß das hin, mir stinkt Latein, was soll ich mit Englisch, ich gehe jetzt Geld verdienen. Und dann verdiente der seine ersten 100 D-Mark und ich war doch arg versucht wegzugehen. Nicht, ich habe vielleicht 5 D-Mark Taschengeld bekommen, der hat schon 100 verdient. Das hat sich erst im Lauf der Zeit verschoben und bei den Klassentreffen macht man nach 25 Jahren ja manche Beobachtungen und merkt, Lebensgeschichten laufen verschieden. Für mich war die Schulzeit nie aus sich selbst plausibel. Sie war es nur vom Ende her. Aber hallo, das war es dann auch, denn mit der Abi-Feier war dann klar, jetzt geht das Leben los und ich verspreche euch was, wenn ihr es noch vor euch habt, es geht wirklich los. Es kommt nur besser, ich habe es mindestens so erlebt. Das Leben macht richtig Freude und deshalb, Schule ist nicht in sich selber sinnvoll, sondern sie ist es von seiner Erfüllung her. Wir kennen auch alle das andere, dass wir eine Möglichkeit hatten, dass wir auch die Möglichkeit hatten der Korrektur. Aber wir wollten uns nicht korrigieren. Und anschließend ist es vorbei. Erinnere ich mich nicht schwach an einen Schlager, Englisch und Deutsch? 24 Jahre lebt einer neben einer angebeteten Dame im Nachbarwohnung und nach 24 Jahren zieht die aus und peng, er hat die Gelegenheiten verpasst. In dem Gleichnis geht es nur um die Zeit bis Mitternacht. Der hatte 24 Jahre Zeit, seine Liebeserklärung anzubringen, vom Sandkasten bis zum Auszug und hat es nicht geschafft. Und jetzt verfällt er in die tiefe Depression. Er ist, glaube ich, nur durch das Lied reich geworden, das mag ihn getröstet haben. Aber die Frau hat es ihm nicht zurückgebracht. Ein ganz banales Beispiel habe ich gleich hier in Stuttgart erlebt, unterwegs nach Hannover zu den Sitzungen und aufgehalten auf der Weinsteige, weil wieder mal ein Stau war. Und ich kam an den Bahnsteig ran und sah mit Freude, der ICE steht noch da. Und ich drücke auf das Knöpfchen, ist nichts. Und dann steht der Schaffner daneben, da freue ich mich und sage, machen Sie auf, ich muss da unbedingt rein, ich muss zu einer Sitzung. Der Zug steht ja noch. Nee, der ist schon freigegeben. Ich habe gesagt, aber der steht doch noch. Ja, der kann noch 10 Minuten da stehen, der ist geschlossen, der ist nicht freigegeben. Die Tür ist zu. Peng. Nun war das nur eine Sitzung. Ich habe nicht viel verpasst. Aber es war für mich... Aber es war für mich eine Grunderkenntnis, das Lebensweisheitliche. Zeit zu nutzen, das Notwendige zu tun. Sich in der Situation bewusst zu werden, hier und jetzt, was will ich, was ist mir wichtig? Und dann lebe das auch. Das ist unmittelbar plausibel. Und wie viele Gelegenheiten unseres Lebens haben wir verpasst, indem wir Dinge aufgeschoben haben? Eigentlich wollte ich schon immer oder ich müsste mal. Ja, es stimmt, das sollte ich auch endlich mal beginnen. Wir müssen mal miteinander reden, der Standardsatz bei der goldenen Hochzeit, nicht? Wir müssen mal miteinander reden. Immer aufgeschoben, was man sagt, und dann geschieht etwas und es kommt das Erschrecken. Und damit bin ich bei der zweiten Deutungsebene. Das war ja lebensweisheitlich aus dem Alltag. Es gibt auch das Tiefergehende, wo es tatsächlich dann um Leben und Tod geht. Und die Klugheit, von der wir hier reden, ist ja eine Klugheit, die daran entstehen soll, dass Gott uns lehrt, dass wir sterblich sind. Wenn ich eben schon sagte, dass vom Ende her sich die Werte ganz neu sortieren und die Vorrangigkeiten sich sortieren, was will ich, dann tu es auch, mach den ersten Schritt zu deinem Ziel. So ist die Erkenntnis, dass unser Leben endlich ist, etwas, was uns klug machen sollte, während wir noch endlich leben. Wie oft waren wir schon beklommen, dass ein Mensch starb und es war eigentlich gar nicht das Alter des Menschen, das uns beklommen machte, sondern das Leben, das er gelebt hat. Nur Karriere. Und er wollte später leben. Und dann hat der Herzinfarkt ihn aus dem Leben genommen, bevor er dazu kam, zu leben. Nur unversöhnt, Dinge immer aufgeschoben, nur vordergründige Werte gehabt. Nun geht es bei dieser zweiten Dimension gar nicht nur um diese Frage, dass wir sterblich sind. Das ist ja eine Weisheit, die können wir mit allen teilen, die an keinen Gott und kein ewiges Leben glauben. Sondern für uns als Christen um das Zweite, dass wir ja nicht nur sterblich sind, sondern dass wir geschaffen sind, um ewig zu werden. Und das macht einen riesen Unterschied, wenn es denn Gott gibt, wenn es dieses Reich der Himmel gibt, wenn es eine Zukunft gibt, die ganz erfüllt ist von Liebe, von Wahrheit, von Versöhnung und Frieden und Gerechtigkeit, dann sortiert das unser ganzes Leben um. Und hier komme ich zu der dritten Ebene. Der speziell christlichen Ebene. Die ersten Christen haben diese Klugheit nicht gescheut, sondern geliebt. Warum? Weil sie nicht auf ihr Sterben zugingen, sondern auf die Vollendung ihres Lebens. Das, was die christliche Religion ausmacht von Anfang an, ist, dass sie eine Hoffnungsreligion ist. Ja, die ersten Christen lebten in einer ablaufenden Geschichte. Ja, die ersten Christen hatten Schwierigkeiten trotz ihres Glaubens. Und so wie wir es jetzt erschütternd erleben in diesem Jahrhundert, ja, die ersten Christen hatten nicht nur trotz ihres Glaubens Einschränkungen, sondern infolge ihres Glaubens, wegen ihres Glaubens wurden sie verfolgt und sie wurden sogar bedroht um ihr Leben. Ich werde das nie vergessen, wie ich bei einer Verabschiedung einer Bachelorfeier, wo ich als Festredner eingeladen war, einen ehemaligen Muslim unter uns hatte, der zum Glauben kam, die Ausbildung machte und er wurde gefragt, wo gehst du hin? In mein Heimatland. Und alle Verantwortlichen haben ihn immer wieder ins Gebet genommen und haben gesagt, weißt du, was du da tust? Und er war nicht davon abzubringen. Wie sollte ich das, was ich in Christus gefunden habe, für mich behalten? Dafür setze ich alles ein und wäre es mein Leben. Die, die wir in den westlichen Bundesländern groß werden wollten, wir kennen das gar nicht mehr, dass Glauben etwas kostet. In unseren neuen Gottesdienstformen und in der neuen Jugendfrömmigkeit sind wir leicht verführt, eher Glauben so zu definieren, dass da der Glaube am intensivsten ist, wo ich am meisten erlebe, am meisten Bestätigung habe, am meisten fühle. Bin ich nicht mehr arbeitslos? Finde ich schnell einen Partner? Bin ich glücklich? Nimmt Jesus meine Probleme weg? Das mag uns da bestimmen. Die ersten Christen aber lebten ganz mit beiden Füßen in dieser Wirklichkeit auf dieser Erde und lebten her von einer Zukunft hin. Und das ist das Faszinierende. Sie hatten nicht nur eine ablaufende Geschichte, mach uns klug und lehre uns, dass wir sterblich sind. Sie hatten eine anlaufende Geschichte. Für sie war Ostern der Beginn des Himmelreichs sichtbar für alle. Das, was in Kreuz und Auferstehung geschehen ist, war nicht nur die Geschichte Jesu von Nazareth. Es war, weil es der Gottessohn war, ihre eigene Geschichte. Und das Kreuz hatten sie vor Augen, denn auch sie waren nach ihrem Leben bedroht. Sie hatten Schwierigkeiten, wenn sie ihren Glauben klug und mutig leben. Die Auferstehung konnten sie nur an Ostern sich gegenseitig zurufen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist nun eine Perspektive, die wir in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt haben. Es war lange Zeit die Kritik, wenn wir die Hoffnung des Christseins, die königliche Hochzeit, die Erfüllung, das Paradies ausmalen, ist es ein Vertrösten auf das Jenseits. Das aber ist nicht richtig und es war auch noch nie richtig bei denen, die lebendig gehofft haben. Die klugen Jungfrauen waren in ihrer Gelassenheit wartend, aber sie waren nicht abwartend. Sie haben nicht verschlafen. Sie waren erwartungsvoll. Es ist faszinierend, wenn man zu seiner menschlichen Klugheit, dass wir sterben müssen, sich von Gott auch die zweite schenken lässt, dass wir nämlich leben werden. Wir werden vollendet leben in der himmlischen Hochzeit, in der Vereinigung Christi mit seiner Braut und wie immer die Bilder dann variiert werden. Zugleich in einer ablaufenden Geschichte und in einer anlaufenden Geschichte. Ja, aber werdet ihr einwenden, das ist ja alles ganz nett gesagt, aber mich stört doch dieser Geschmack des Gerichtes. Für die ersten Christen war das Gericht keine Verlegenheit, eine Notwendigkeit. Und es ist richtig. Und hätten wir genug Zeit und Klimatisierung in dieser Kirche und könnten den ganzen Tag uns mit dem Thema beschäftigen, hoffe ich, dass wir heute Abend alle zu dem Ergebnis kämen, das ich jetzt nur thesenhaft vorstellen kann. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist und wenn er ein Gott der Barmherzigkeit ist und der Gerechtigkeit, dann darf er kein Gott sein, der nicht richtet. Es ist nicht Liebe, wenn Gott Millionen von Juden, die durch deutsche Schuld zu Tode kamen. Es ist nicht Liebe, wenn er denen am jüngsten Tag sagen wird, heute wird gefeiert, wir wollten die alten Dinge nicht mehr aufgreifen. Millionen von Juden, Christen und all die anderen Menschen, die zu anderen Religionen oder gar keinen Religionen gehören, haben Leid erfahren. Und dieses Leid darf nicht unwidersprochen bleiben. Gott muss als Richter kommen, um alles zurechtzubringen. Er will aus seiner Liebe die Tränen abwischen und er will die Schuld ansprechen, um es zurechtzubringen. Und wir sind heute Morgen in der richtigen Kirche mit diesem Text, weil hier 1945 der Gottesdienst war, aus dem das Schuldbekenntnis der Kirchen heraus erwachsen ist. Ja, damals sind wir als Jungfrauen dumm aufgewacht, weil wir merkten, wir haben die Zeit nicht erwartungsvoll gelassen erwartet, sondern wir haben unsere Verantwortung verschlafen. Wir haben auch die Gelegenheit, nach 33, eben 38, das Ruder rumzuwerfen und endlich klug zu werden, bevor es zu spät ist. Wir haben es verschlafen. Wir waren dumm. Das ist nicht entschuldbar. Nicht dumm als mangelnde Begabung, sondern dumm als Verdrängen von Schuld und Verantwortung. Insofern, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann kommt er zum Gericht. Er muss die Dinge zurechtbringen. Für die ersten Christen freilich ging es gar nicht nur um diesen Aspekt des Weltgerichtes, dass Gott das letzte Wort hat, die Liebe das letzte Wort hat, das Leben das letzte Wort hat, das Licht das letzte Wort hat und nicht am Schluss Tod, Sünde und Satan dominieren. Die ersten Christen haben sich gegenseitig getröstet. Sie haben sich Mut gemacht mit diesem Gleichnis. Oder ich erinnere uns an 1. Korinther 3, wo Paulus die Korinther ermuntert und ermahnt. und gesagt hat, auf diese Basis unseres christlichen Glaubens, auf Jesus Christus, bauen wir ganz verschieden auf. Die einen machen es verantwortlich, sie tun das Gute, das Geforderte, das Konstruktive, das am Ende Orientierte. Sie lieben und sie bauen andere auf. Da kann man sagen, sie bauen Gold, Silber und Edelsteine auf. Die anderen aber Holz, Heu und Stroh. Holz, Heu und Stroh. Im Jugendkreis haben wir damals immer gefragt, was sind denn die 6 Sachen, bis wir kapierten, das sind 2 Gruppen, wie die klugen und die törichten Jungfrauen. Gold, Silber, Edelsteine, gerade die Edelmetalle, die werden im Licht, die werden im Feuer noch geläutert, sodass sie überhaupt erst erkennbar werden und ausgesondert werden. Gold und Silber gewinnt man in der Hitze. Wenn Christus kommt zum Gericht, dann wird es sich erst erweisen, was an Gold, Silber und Edelsteine ist. Holz, Heu und Stroh verbrennt. Das bedeutet für manchen Hauptamtlichen, für mich, wir kommen dort oben an und dann haben wir sehr viel hinten drauf an Terminen, an Ehrenämtern, an Verpflichtungen, an Büchern. Alle Bücher sind holzhaltig, wir wissen das nicht. Und wir haben das drauf und dann sagt der Petrus, jetzt geh mal durch die göttliche Waschanlage und dann wird das alles geläutert und dann wollen wir mal gucken, was auf unseren großen Karren hinten noch drauf ist, wenn es am Maßstab der Gerechtigkeit und der Liebe gemessen wird, die wir zueinander haben und was verbrennt, weil es einfach nur ein Verpennen ist von Wesentlichen und ein Abgelenktsein durch Egoismus und Geltungssucht. Und dann kommt irgendein Mutschen im Himmel an, mit einer ganz kleinen Tasche und gebeugt von einem schweren Leben. Und sie traut sich gar nicht durch den Haupteingang und sucht irgendwo eine Nische für den Nebeneingang, für die Nicht-Großkopferten. Und sie wird reingebeten und die geht durch die göttliche Waschanlage und dann kommen Gold, Silber und Edelsteine. Und die wird überwältigt sein, weil sie das erste Mal in ihrem Leben kapiert, dass sie klug gehandelt hat, dass sie das Richtige getan hat. Stille Gebete, selbstlose Liebe, Widerspruch aus Liebe, auch wenn es anderen nicht gefällt. Und da sind wir im Herzen dessen, was für Matthäus das Gute ist, das Kluge ist. Die Frage, was ist denn jetzt eigentlich das Öl, das mir fehlen kann? Die Katholiken haben traditionell immer gesagt, die Werke sind das Öl, der Glaube ist nur der leere Kanister, das ist nur die Lampe. Wir Protestanten haben dagegen gehalten, also alles, was wir haben mit Taufe und Sakramenten, das ist nur die Leuchte, das ist die Lampe. Das Öl ist der Heilige Geist, ist der Glaube. Und da wir heute nicht nur versöhnlich gestimmt sind, sondern die Wahrheit meistens nicht in den Extremen liegt, können wir mit Matthäus verstehen, was das Öl, was das Kluge ist. Worauf kommt es an? Was wird Gold, Silber und Edelsteine sein, jenseits unseres Sterbens, wenn wir Gott so sehen, wie er ist, wenn wir die Hochzeit feiern und ihn tanzend empfangen, unseren Bräutigam? Es wird Liebe und Beziehung und Barmherzigkeit sein. Das ist die bessere Gerechtigkeit nach dem Matthäus-Evangelium. Manche, die eine Nahtoderfahrung haben oder eine existenzielle Krise, die kommen zurück in ihren Alltag und müssen sich neu orientieren, weil sie sagen, ich habe das Ende gesehen, aber nicht nur ein schwarzes Loch, ich sah dieses Weiße. Ich sah, dass es ein Jenseits geben könnte, ein Ziel, eine Vollendung, jenseits all dessen. Und das bedeutet eine Umwertung all meiner Werte. Ich lege alles Gewicht in Zukunft auf die Beziehung. Die bessere Gerechtigkeit ist, sich von Gott beschenken zu lassen und andere zu beschenken. Die bessere Gerechtigkeit ist zu erkennen, dass alle Kompensationen der Selbstbehauptung und Selbstentfaltung niemals das Gefühl und die Gewissheit der Wertschätzung durch Beziehung und Zuwendung ersetzen können. Dass kein Geld der Welt so notwendiges ist, um anständig zu leben, Beziehung ersetzen kann. Und dass keine Karriere und kein Absetzen und kein Angeben uns das Wesentliche ersetzen kann, nämlich das Himmelreich. Und da bin ich wieder am Anfang bei meinem Gesprächspartner. Was macht das Himmelreich eigentlich zum Himmelreich? Das Himmelreich ist nichts als Liebe, Gemeinschaft in Gerechtigkeit und Friede. Wir kommen in den Himmel und sehen den Bräutigam und wir sind eine Ewigkeit lang fasziniert. Wir kommen in den Himmel und entdecken, dass die Menschen, die wir schon kennen, im Himmel sind.
Und wir fragen uns, was macht das denn jetzt zum Himmel? Die kenne ich doch schon. Aber die Art, wie wir zusammen sein werden, in Versöhnung, in Zuwendung, in Ablegung all des, was unwesentlich ist, das wird uns neu erkennen lassen, wen wir neben uns haben. Und damit komme ich zum Schluss. Gerichtsgleichnisse werden von Matthäus so konzentriert, nicht deshalb überliefert, weil er uns den Glauben vermiesen will oder die Stimmung, sondern wer aufs Ende schaut, bevor es kommt, der kann sich korrigieren, solange es Zeit ist. Wir sagen ja gerne, ein Kluger lernt aus Fehlern. Ein Weiser und eine Weise lernen aus Fehlern, bevor sie sie gemacht haben. Vielen Dank.